Hallo allerseits, willkommen bei diesem Podcast. Mein Name ist Holger Burbach. Das Thema ist heute wieder Geschichte der Piratenpartei. Dazu habe ich mich mit Dirk Hilbrecht getroffen. Hallo Dirk.
Hallo Holger, einen schönen guten Abend.
Hallo, sag doch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du?
Genau, also mein Name ist Dirk Hilbrecht. Ich bin Softwareentwickler. In grauer Vorzeit habe ich Mathematik studiert. Ich wohne und lebe in Hannover. Bin jetzt 49 Jahre alt und das ist dann eigentlich auch schon alles, was man so erstmal so sagen kann.
Und ich bin auf dich gekommen, weil du der dritte erste Vorsitzende warst.
Ja, lang, lang ist's her.
Nach Christoph Leng und Jens Seitenbusch.
Ja, und vor Jens Seitenbusch, wie man an dieser Stelle sagen kann.
Ja, genau, das habe ich irgendwie mitgekriegt. Ihr habt euch ja irgendwie zwischendurch abgewechselt.
So war das.
Also meine Standard erste Frage, die ich euch allen gestellt habe, war: Wann habt ihr das erste Mal das Wort Piratenpartei gehört?
Ja, also tatsächlich an dem Tag, als sie gegründet wurde, und zwar in dem entsprechenden Artikel auf Heise Online. Und insgesamt war es so, ich bin so für Politik, angefangen, mich für Politik zu interessieren, habe ich tatsächlich schon einige Jahre früher. Das war, als 2003 hier in Europa die Pläne für Softwarepatente heiß wurden, als es da halt auf EU-Ebene entsprechende Bestrebungen gab. Und da war ich damals ja noch relativ frisch mit meiner EDV-Firma und unseren Softwaresystemen zugange, halt sehr alarmiert, weil ich mich da auch persönlich von gefährdet gesehen habe, weil gerade in den Anfang der Nullerjahre war ja so diese Software-Patentgeschichten etwas, was in der Szene schon sehr als sehr deutlich und auch als bedrohlich wahrgenommen wurde. Und ich hatte mich dann noch vor der Piratenzeit halt engagiert, damals im Rahmen des FFII, des Fördervereins für eine freie informationelle Infrastruktur. Die waren so 2003, 2004 der Kristallisationspunkt eben für diesen Graswurzelprotest gegen diese Pläne für Softwarepatente auf EU-Ebene. Und das war auch, wir haben da auch ganz ordentlich durchaus für Aufsehen gesorgt, vor dem Hintergrund, dass das halt alles ehrenamtlich und zivilgesellschaftlich getragener Protest war. Und ich hatte mich dann besonders engagiert im Bereich halt von Unternehmern und der Unternehmerinitiative gegen Softwarepatente. Die hatte ich mit anderen Menschen zusammen gegründet und so war ich dann da irgendwie in diesen politischen Prozessen drin und habe gemerkt, okay, man kann sich eine Stimme verschaffen, weil wir haben ja letztendlich, ist diese Software-Patent-Direktive dann ja gekippt worden, in dem parlamentarischen Verfahren auf EU-Ebene. Und ich glaube, dass wir da durchaus einen Anteil dran hatten. Und das hat mir so gezeigt, okay, man kann was tun, man muss dann
Ich
halt auch was tun.
habe da
Und
eine Frage zu.
ja.
Und zwar, man hört ja aktuell in den Medien gar nichts mehr über Softwarepatente.
Ja.
Ich hatte so den Eindruck, dass in den USA es schon Softwarepatente gibt, oder?
Ja, also Softwarepatente gibt es weiterhin und es gibt auch immer noch Planungen, auch in der EU hier, also jetzt nicht mehr so konkret über solche Softwarepatente, sondern auf dem Wege des Gemeinschaftspatentes, da auch noch mal also an diesem Patentregime zu rütteln. Aber die Situation sehe ich heute schon fundamental anders als damals. Ist ja mittlerweile auch fast 20 Jahre her, dass das alles war. All dieweil Softwarepatente sich chronisch schlecht vertragen mit allem, was irgendwie Open Source Software ist und auf dieser Ebene entwickelt wurde. Und mittlerweile Open Source Software ein derartig zentraler Bestandteil der IT-Infrastruktur insgesamt ist, dass also dieses Schreckensszenario aus den frühen Nullerjahren, dass dann die großen Softwareunternehmen sich Patente auf irgendwas sichern und dann die kleinen systematisch platt machen, das würde heute wohl in der Form nicht mehr funktionieren. Insofern, einfach weil die Großen auch viel zu viel Angriffsfläche haben, weil sie selbst an allen Ecken und Enden auch freie Software einsetzen. Und deswegen ist das Thema heute nicht mehr so brisant, aber man muss da schon auch immer noch gucken, was da
Okay,
passiert.
ich will ihn nicht abwürgen. Ich ist ein
Nein.
interessantes Thema, aber wir kommen vom Thema ab.
Wir kommen komplett vom Thema ab. Da hast du völlig recht.
Also, dann das erste Mal das Wort Piratenpartei. Also, du hast diesen Artikel auf Heise Online
Genau.
Serie gelesen und dann?
Ja, fand ich das eigentlich cool. Und dann habe ich mich, glaube ich, in den, was war das denn damals? War das noch das Foren- oder das Newsgruppensystem? Also diesen ganz frühen allerersten Kommunikationssystem habe ich mich da eingetragen, angemeldet, habe halt, da gab es, ich glaube, das war nach Länderebenen sortiert, habe halt geschrieben, hier, ich bin aus Niedersachsen. Ich glaube, ich habe reingeschrieben, ich bin 32 Jahre alt, was, nee, kann ja nicht sein, 34 war ich, was vor dem Hintergrund meines heutigen Alters ja fast ein wenig niedlich klingt. Und ich bin total interessiert daran, was zu machen. Dann ist
Also,
Länge. Ja?
ich habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es da die Webseite, das war ein Wiki. Und dann gab es, aber das war ja auch sehr stark im, ja gut, 2006, das war noch in den Anfängen. Es gab das Wiki, es gab so ein halbkommerzielles Forum, also so ein Forum auf einer kommerziellen Webseite, wo man sich einfach kostenlos anmelden konnte, so ungefähr. Und das kam, dann gab es Internet Relay Chat. Und wahrscheinlich hast
Ja.
du dich da irgendwo
Ja, also wenn,
eingeklinkt.
dann war es tendenziell irgendwie dieses Forensystem. Das kann durchaus sein. Dann ist länger nichts passiert und dann hat sich ein anderer Mensch hier aus Hannover bei mir gemeldet. Ein Tobias hieß der. Und der hat gesagt, hier, ich habe das jetzt mal in die Hand genommen, lass uns mal treffen oder wir treffen uns in einer Gaststätte hier in Hannover am so und so vielten. Und da bin ich dann hin. Und das war irgendwie, warte mal, im August ist die Partei gegründet. Ich glaube, das muss im Oktober gewesen sein, so Mitte Oktober 2006. Und das war dann der erste Piratenstammtisch hier in Hannover, vielleicht sogar in Niedersachsen. Und da saßen wir zu fünft. Und ich dachte so, boah, wie cool. Das sind Menschen, die meine politische Meinung zu diesen IT-Themen haben oder die überhaupt eine politische Meinung zu IT-Themen haben, weil auch das war damals ja noch deutlich anders. IT-Politik war ein Orchideenthema und wurde, also du wurdest ja in der öffentlichen Wahrnehmung, kamst du ja kaum durch bei den gängigen Politikern auf der gängigen politischen Ebene halt solche Themen von dir zu diskutieren. Und da saßen plötzlich Leute, die da auch dran interessiert waren und die da auch einen Zugang zu hatten. Das fand ich toll.
Wie ging das dann weiter? Habt ihr dann, gut, ihr wart zu fünft, ihr habt euch zu fünft ausgetauscht, habt ihr dann irgendwas gegründet oder wie ging das
Naja,
rechtlich weiter?
wir haben uns, glaube ich, ein, zweimal oder zwei, dreimal so unverbindlich getroffen, halt einfach, ne, zu so einem Stammtisch. Und dann haben wir so ziemlich gemeinschaftlich auf einem dieser Abende mal unsere Mitgliedsanträge ausgefüllt, weil zu dem Zeitpunkt waren wir alle noch gar nicht Mitglied. Und haben die dann abgeschickt und so bin ich dann überhaupt erst, ich glaube, das muss dann so im November gewesen sein, bin ich Mitglied geworden bei den Piraten. Hatte mir so bei mir auch gedacht, boah, mache ich das jetzt? Mache ich das nicht? Ah, doch, ich mache das. Ich möchte an dieser Stelle gucken, ob man auf diese Weise politisch Einfluss nehmen kann. Ja.
Und der erste Kontakt, die erste Rückmeldung von der Partei, hast du da einen Brief gekriegt oder eine E-Mail oder überhaupt nichts oder eben?
Ich glaube, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Ich würde behaupten, überhaupt nichts wäre zumindest für die erste Zeit die richtige Antwort, weil das, also die Organisationsfähigkeit der Piratenpartei war ja, also war ja anerkanntermaßen nicht so dolle über sehr lange Zeit. Und insofern glaube ich, hat das auch eine ganze Weile gedauert, bis wir da eine Rückmeldung gekriegt haben, aber irgendwann kam die dann.
Als
Dann,
E-Mail oder Brief oder so?
naja, wir haben ja einen Mitgliedsausweis zugeschickt gekriegt. Insofern muss da ja irgendwie mal ein Brief gekommen sein. Doch, doch.
Okay.
Dann
Okay.
hatte
Und
ich.
gut, dann auf jeden Fall, dann wart ihr Mitglied und dann?
Genau. Ja, dann hatte sich das so ergeben, dass wir, ich überlege gerade, genau, also wir hatten uns dann weiterhin so getroffen und ich bin mir relativ sicher, dass es im Dezember 2006 war, dass wir gesagt haben, boah, irgendwie muss man auch mal mit anderen Leuten reden. Und ich glaube, das war dann, das hatte Jens Seitenbusch damals auch oder in seinem Gespräch mit dir ja auch gesagt, dass er dann nach Hannover gekommen war. Und daran erinnere ich mich auch noch, dass also Jens Seitenbusch einer der allerersten Menschen war, die ich über Hannover hinaus dann mal kennengelernt habe, persönlich. Der ist dann nämlich einen Abend hier in Hannover gewesen und war dann auf unserem Stammtisch und da hatten wir uns so ausgetauscht. Das.
Das ist natürlich schon hart. Ich glaube, er ist aus Münster, Münster bis Hannover. Das ist ein kurzes, kleines Stück, oder?
Ja, aber er hatte das gemacht. Er fand das auch total cool und ist dann halt, ja, es ist natürlich schon ein Stück, aber es ist jetzt auch nicht so ewig weit. Ich glaube, zumindest damals konntest du sogar mit dem Zug durchfahren oder er war mit dem Auto gekommen oder so. Das ging irgendwie. Ich meine,
Okay.
ich könnte jetzt sagen, wir waren ja auch alle noch jung, weißt du?
Ja, klar, ich war da auch 20 Jahre jünger.
Ja. Naja,
Also
15.
15. 15,
Aber,
okay, 15, aber.
also, ich hatte dann damals schon für mich so angefangen, zu überlegen, ah, ich würde eigentlich gerne mich dann auch irgendwie weitergehend einbringen. Und das Organisationsproblem war ja offensichtlich, insbesondere auch das ganze Organisations-IT-Problem. Und ich hatte dann gesagt, okay, komm, ich würde mal an dieser Rechneradministrationsgeschichte mitmachen, weil die Hardware oder die ganze IT war halt zum einen sehr schwachbrüstig und zum anderen fiel die auch ständig aus. Und hatte dann halt auf diese Weise ein bisschen auf Bundesebene so reingeschnuppert und
Dann warst du quasi, entweder du warst die erste Bundes-IT oder hast gerade die erste Bundes-IT dann frisch erlebt.
ja,
Oder
ich, Letzteres. Ich selbst war sie nicht. Es gab da schon andere Menschen, die hatten halt diesen Server eingerichtet und hatten sich da ein sehr ambitioniertes Setup vorgenommen mit irgendwie Virtualisierung und verschiedenen Systemen. Das Ganze auf einer relativ kleinen Maschine und naja, das hat halt alles irgendwie nicht so richtig funktioniert und irgendwann hatte sich auch keiner mehr so richtig damit beschäftigen wollen. So war mein Eindruck damals zumindest. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie müssen wir die Sache ja wenigstens ans Laufen bringen. Und weiß noch, dass es dann hin und her ging und am Ende jedenfalls zumindest Teile der damaligen Piraten-IT in meiner Firma unten im Keller auf einem ausgemusterten Rechner liefen, damit wir überhaupt irgendetwas hatten. Ich glaube, vor allem der E-Mail-Austausch war notorisch ein Problem, weil E-Mail ein ganz wichtiges Kommunikationsmedium intern war und halt ständig nicht funktionierte. Und dann lief die da ein
okay.
paar Wochen auf der auf der ausgemusterten Hardware bei uns im Keller. Die ist dann da auch wieder weggezogen und das hat sich dann auch alles, es kamen dann so ein paar mehr Leute dazu und dann lief das alles auch auf besserer Grundlage. Immer noch nicht wirklich angemessen, gerade als die Partei dann später größer wurde. Aber das ging dann schon. Also das habe ich dann auch wieder abgegeben und geguckt, dass ich das wieder los wurde, weil Server administrieren bedeutet ja auch immer ganzen Batzen Verantwortung. Aber so bin ich quasi da so reingekommen, halt auch aktiv etwas zu tun.
Gut, dann verging die Zeit. Wir waren 2006, 2007. Dann war irgendwann mal ein Bundesparteitag. Warst du auf dem Bundesparteitag?
Also, vielleicht so ganz kurz Retrospektive. Tatsächlich mein erstes überregionales Treffen war Ende 2006, dieses Treffen in Berlin, wo sich auch der Berliner Landesverband gegründet hatte. Da habe ich dann auch das erste Mal mehr Menschen aus dem Bundesgebiet so kennengelernt. Und ich bin der Meinung, dass ich auf dem 2007er Parteitag nicht war.
Okay.
Ich glaube nicht.
Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Ich glaube, wir haben
Ich
das thematisiert, aber
nicht.
ich weiß gerade nicht mehr, wo der
Ich
war.
auch nicht. Ich glaube, Jens meinte irgendwas mit Bayern und ich würde sagen, ist möglich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da nicht war. Ich war auf einem technischen Treffen dann nochmal in Wiesbaden. Das muss auch 2007 gewesen sein. Und hatte allerdings dann, also ich war ja dann weiterhin hier in Hannover und hier war ich auch weiterhin ganz fleißig und dann gab es so erste Überlegungen, hier halt relativ schnell einen Landesverband zu gründen. Und dann hatten wir so einen Termin für Januar 2007, glaube ich, ins Auge gefasst. Wir wollten da ganz, ganz schnell sein. Und das hat dann nicht geklappt, weil der organisatorische Aufwand halt relativ groß war und das war einfach nicht zu schaffen. Und rückblickend muss man auch ehrlich sagen, eigentlich war es auch noch nicht wirklich nötig. Ich meine, wir waren irgendwie 20, 30 Leutchen und mussten überhaupt erstmal das Ganze ans Laufen bringen. Dann war ich ein paar Wochen nicht dabei und als ich dann so im April, Mai 2007 wiederkam, war ich ganz erstaunt, weil da war da plötzlich ein gutes Dutzend Leute auf diesem Treffen und auch neue Leute und andere. Und das war also dann sehr, sehr spannend zu beobachten, dass in dieser Zeit das auch hier lokal deutlich gewachsen war.
Das
Dann.
ist sehr interessant, weil das ist in so kurzer Zeit so stark gewachsen ist, weil wir haben ja jetzt im Moment das Problem, dass es so stagniert. Wenn oder eher abnimmt, also jetzt im 2021 mit den
Ja,
Mitgliederzahlen.
ich glaube auch, man muss, also das war damals eine völlig andere Zeit, nicht nur innerparteilich, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Also ich glaube schon, dass sich da auch sehr viel verschoben hat. Und ob sich eine Piratenpartei in der Form, wie sie da 2006, 2007 gewesen ist, heute nochmal so, also ob sie sich zum einen so etablieren könnte, weil sie war ja eine Zeit lang durchaus etabliert im politischen Tagesgeschäft. Und ob sie das auch genauso täte, ich glaube, das wäre heute alles ganz anders, weil du heute ganz andere Möglichkeiten hast, dann in der Außendarstellung und in der inneren Kommunikation und in dem Umgang. Die technischen Möglichkeiten sind ganz andere. Wir haben damals unsere Mitgliedsanträge per Fax weggeschickt. Kann ich mich noch erinnern? Ich habe dann diese Mitgliedsanträge bei uns mit in die Firma genommen und per Fax weggeschickt. Weil ansonsten gab es noch Briefpost. Das waren alle Möglichkeiten, die man da hatte. Und diese ganzen technischen Gerätschaften, auch sowas wie so ein Mumble-Server hier, das gab es in der Form schlicht noch gar nicht. Und deswegen hat das damals aber auch andere Menschen angesprochen und wurde auch anders wahrgenommen. Also das war schon ein ganz gemischtes Publikum, was wir da hatten. Und das waren alles politisch hochinteressierte Menschen, die sich eben mit diesen IT-Problemen und der Art und Weise, wie halt IT in der Politik repräsentiert ist, die daran was ändern wollten.
Okay, gut, wir waren bei 2007, du kommst zurück. Gab es dann, als du zurückkamst, schon den Landesverband
Nee, den
oder
gab
noch?
es noch nicht, aber dann haben wir das eben nochmal in Angriff genommen und dann hat es auch geklappt. Also ich glaube, im Juli 2007 hatten wir dann diesen Landesverband auch gegründet. Und da waren es dann in Niedersachsen auch schon, boah, na, 60? Boah, so 60 Leute, glaube ich. Also jetzt mal so als, als Pi mal Daumen.
Also ich kann mich erinnern, 2011 ungefähr war ich das erste Mal auf einem Landesparteitag. Ich bin also 2010 Mitglied geworden. Und der war, den Namen der Stadt habe ich gerade vergessen, da waren ungefähr 100 Leute aus NRW auf dem
Ja,
Landesparteitag.
das sind also, sie kommen ja nicht immer alle zu den Parteitagen. Also insofern, ne, 60 Menschen in Niedersachsen und auf unserer Gründungsversammlung, keine Ahnung, irgendwie so 20. Dann haben wir also dann haben wir halt diesen Landesverband gegründet, dann hatten wir den. Ich war, glaube ich, im ersten Vorstand war ich gar nicht. Ich bin dann im Dezember 2007 in den Landesvorstand hier reingerückt, weil das gab da irgendwie, also es gab irgendwie eine Nachwahl, es ist jemand ausgeschieden und dann hatte ich die Schatzmeisterei an der Backe.
Wobei,
Was
herzlichen
damals,
Glückwunsch.
ja, das war aber damals noch kein großes Ding. All die, weil die also die Mitgliedsbeitragsverwaltung hatten wir, also ich glaube, da hatten wir tatsächlich nichts mit zu tun. Die hatten wir schon an den Bund delegiert, unabhängig davon, dass das halt nur so mittelgut geklappt hat, aber das war es nicht. Und insofern haben wir einfach Geld vom Bund zugewiesen gekriegt und dann mussten das dann irgendwie verwalten und gegebenenfalls verteilen an auch anderen halt für Projekte verwenden. Und diese ganzen Anfangskämpfe, ne, überhaupt eine Bank zu finden, die solche Konten dann pflegt, also einrichtet, die sie verwaltet, bei der man diese Konten haben kann. Und wie man das so grundsätzlich macht, das wissen wir ja zum Glück schon da. Das hatte ja der Bundesverband alles schon durchexerziert. Und insofern konnten wir da auch ein bisschen auf vorhandenes Wissen zurückgreifen. Ich habe das jetzt nicht als so extrem anstrengend tatsächlich in Erinnerung. Es lief
Also,
so mit.
der Christoph meinte bei unserem Gespräch, das war am Anfang schon eine Herausforderung, weil man wusste ja nichts. Man will eine Partei gründen, aber wie macht man das?
Das stimmt. Das war auf Landesebene aber nicht so schlimm. Also weil zum einen ja doch dann ein Jahr später, also ein Jahr Wissen war schon da und auf Landesebene musstest du auch, also ich glaube, dass es tatsächlich auf Landesebene auch insbesondere damals wesentlich weniger anspruchsvoll war.
Ist es wahrscheinlich einfacher, weil es den Bundesverband schon gibt, oder nicht?
Genau. Genau. Und es gab noch keine Ortsverbände. Das heißt, ne, du, oder Kreisverbände. Du musstest halt auch nichts irgendwie nach unten wegdelegieren oder warst irgendwie so in der Mitte, sondern du hattest halt dadurch dein Landesverbandskonto. Und ich glaube, ich habe nie größere als kleine dreistellige Summen gesehen in dieser ganzen Schatzmeistereizeit. Ich glaube, ich habe das bis Ende 2008 gemacht oder bis Herbst 2008 oder so.
Okay, gut, dann waren wir schon, warte mal, 2 Jahre. Dann war zuerst Christoph Leng ein Jahr Bundesvorsitzender, dann war
Ja,
Jens Seitenbusch, das war dann ungefähr 2008 und dann muss es irgendwie im Bundesparteitag gegeben werden.
absolut richtig. Und das war tatsächlich in diesem, also im Frühling 2008 war irgendwie so das Problem, dass wir hier in Niedersachsen oder in Hannover insbesondere also einen ganz fitten Trupp hatten an Leuten, die eben sich wirklich regelmäßig getroffen haben, die auch Sachen gemacht haben. Da muss ja auch schon der erste niedersächsische Landeswahlkampf gewesen sein. Ich glaube, das war 2007, 2008, wo wir dann halt das erste Mal versucht haben, Unterschriften zu sammeln und Infostände in der Innenstadt gemacht. Und ne, also da ging was. Und dann hatten wir halt gesehen, dass auf Bundesebene halt nach unserem Eindruck irgendwie nicht so richtig viel ging, weil da halt auch viel an Disputen war und dann hat man sich da, ne, so dieses Klein-Klein, dieses Heckmeck, was ja Piraten, irgendwie so piratentypisch für ganz viele Zeiträume in der Piratenpartei gewesen ist, dass da ständig über irgendwelche Nicklichkeiten gestritten wurde und irgendwelche Leute in irgendwelchen Foren irgendwas geschrieben haben und wir gesagt haben, okay, das muss mal vorangehen. Wir bieten an, dass wir den nächsten Bundesparteitag organisieren. Also, ne, warum jetzt die kleinen Ziele? Gucken wir mal nach oben. Und hatten das dann dem Bundesvorstand vorgeschlagen, hatten halt ein Angebot eingeholt. Jens hatte gesagt, in Hannover nicht ganz richtig. Der Parteitag fand letztendlich in Langenhagen statt. Das ist direkt nördlich bei Hannover, aber eine eigene Stadt. Und das haben wir dann gemacht. Und der Bundesvorstand hat gesagt, ja, das Angebot ist gut. Macht mal. Und dann haben wir einen Bundesparteitag organisiert. Was damals dann auch hieß, ich glaube, es waren 120 Leute da. Und das eine war eben, diesen Parteitag zu organisieren und das andere war, dass da ja auch Vorstand gewählt werden sollte. Und auch da war irgendwie so das Problem, wer will eigentlich, und ich glaube, Jens hatte zu dem Zeitpunkt auch schon gesagt, also eigentlich würde er lieber den Stellvertretenden machen und nicht unbedingt den Vorsitzenden. Und so richtig war zu dem Zeitpunkt noch, hatte sich noch niemand zu erkennen gegeben, dass jetzt da irgendjemand nach vorne prescht, wo man sagen kann, ja, das ist ein guter erster Vorsitzender. Und ja, dann hatte ich halt irgendwie mir so überlegt, okay, dann versuche ich es doch einfach mal. Und hatte dann
Okay.
halt im Vorfeld hier lokal natürlich mit den Leuten, mit denen wir uns hier immer trafen, gesprochen und so gesagt, sag mal, was hieltet ihr denn davon, wenn ich kandidieren würde? Und dieses Echo war dann so nach dem Motto, ja nö, also haben wir jetzt nichts dagegen. Mach doch mal. Habe ich mir gesagt, okay, dann warte ich noch mal ein bisschen und ich glaube, ich habe dann auch erst relativ kurzfristig vor diesem Bundesparteitag meine Kandidatur öffentlich gemacht. Und dann
Aber
halt, ja?
du warst nicht im Vorhinein irgendwie großartig Medien erfahren oder hattest schon mal ähnliche Positionen oder so. Weil ich
Nein,
meine, es waren noch andere
nein.
Zeiten, das war ja alles viel kleiner und viel, viel gemütlicher, man war noch nicht so bekannt und dann, oder?
Ja, ich will es jetzt auch nicht kleinreden. Also es war schon aus meinem persönlichen Umfeld haben sich dann, als das dann auch in meinem persönlichen Umfeld publik wurde, haben sich auch schon Leute bei mir gemeldet und gesagt, du Dirk, weißt du grundsätzlich, auf was du dich da einlässt? Und ich habe dann so mit so einer gewissen Unbekümmertheit gesagt, ja, oh Gott, mal gucken, so schlimm wird's schon nicht werden. Naja, also ich habe ja auch damals schon Software entwickelt und ich bin ja auch Firmenmitinhaber, halt von einer EDV-Firma und war damals auch in der Geschäftsführung und das wurde da schon beäugt, ob sich das alles irgendwie unter einen Hut kriegen lässt, aber ich war da eigentlich recht frohgemut. Man könnte im Nachhinein auch sagen, vielleicht ein wenig blauäugig, aber manchmal braucht's das ja irgendwie auch, damit man dann irgendwie sowas macht.
Aber dann warst du ja, wenn du sowieso schon in der Geschäftsführung warst, dann warst du ja ein bisschen vorbelastet mit solchen Managementaufgaben.
Ja, natürlich. Also ich hatte mich ja nach meinem Studium selbstständig gemacht mit einer EDV-Lösung und insofern war ich schon so durch diese Prozesse rund um diese Software-Patentgeschichten hatte ich ja auch schon so ein bisschen mitgekriegt, wie sowas läuft. Also der FFEI hatte damals so parlamentarische Abende organisiert. Da war ich dann auch zweimal in Berlin und war auch auf einer Demonstration vor dem Bundesjustizministerium, hatte ich auch eine Rede gehalten. Und also ich war da schon jetzt nicht so, dass ich jetzt völlig unter einem Stein gelebt hätte bis dahin. Aber was so die, also Bundesvorsitzender einer politischen Partei, ist jetzt nichts, was man, glaube ich, so in Gänze vorher üben kann. Also zumindest
Also,
nicht in der Situation, in der ich damals war. Ich hatte vorher nicht irgendwie in irgendwelchen Vorständen da größere Rollen gespielt, oder hatte irgendwie so eine klassische, in Anführungszeichen, Karriere hingelegt, dass man erstmal so ein bisschen auf Kreisebene oder auf Landesebene sich ausprobieren konnte. Diese Ebenen gab es damals ja alle einfach noch gar nicht. Und insofern, habe ich dann einfach gesagt, okay, Mensch, versuchen wir doch mal. Bundesvorsitzender, boah, will gerade keiner so richtig. Ich traue mir das mal zu. Boah.
habt ihr zu der Zeit eigentlich schon in Hannover und Umgebung, das ist Niedersachsen, oder?
Das ist Niedersachsen, ja.
Habt ihr da schon Kreisverbände
Nein,
gegründet oder
nein, nein,
unter
nein,
irgendwelche
nein,
unteren Ebenen? Also
nein.
es
Es
gab nur den
gab
Landesverband.
und es gab ja noch nicht mal in jedem Bundesland einen Landesverband. Also wir in Niedersachsen hatten dann ja Mitte 2000, wir wollten ja Anfang 2007 gründen, damit wir am besten die allerallerersten sind oder die ersten nach Berlin. Berlin hatte ja, wie gesagt, am 30.12.2016, 2006 gegründet. Das hatte bei uns nicht geklappt, aber immerhin, wir hatten 2007 gegründet, aber in etlichen anderen Bundesländern gab es einfach noch gar keine Landesverbände und gab es auch bis 2009 keine Landesverbände.
Also was mir da spontan einfällt, ist später, das hast du ja sicherlich auch mitgekriegt, war es zu 80% üblich, dass die Vorstände, besonders auf Bundesebene, so durch den Wolf gedreht wurden, dass die dann anschließend die Partei verlassen haben. Und so schlimm scheint es nicht gewesen zu sein. Das
Tatsächlich, also ja, das greift jetzt so ein bisschen vor, weil ich dann, also wenn man es jetzt mal ganz kurz betrachtet, 2009 habe ich meinen Vorstandsposten ja dann wieder aufgegeben und habe mich dann aus der Bundesebene auch aktiv, glaube ich, quasi vollständig zurückgezogen. Also ich war dann auf Bundesebene nicht mehr aktiv, auf Landesebene noch bis 2012, 2013. Das ging in Niedersachsen auch ganz gut. Und dadurch, dass ich dann mein Ratsmandat ab 2011 hatte, war ich da einfach auch sehr eingebunden, ne? Also ich habe mich dann auf die kommunale Ebene konzentriert. Also was auf Bundesebene so insgesamt abgelaufen ist, habe ich dann nur noch als Zaungast mitbekommen. Ich war nur auf Bundesparteitagen natürlich, aber dass da sehr, sehr viel auf die Menschen, die dort in Parteiämtern waren, eingeprasselt ist, das habe ich wohl auch gemerkt, aber jetzt nie persönlich.
also mir ging es so, ich war 2010, wurde ich Mitglied und die Zeit davor habe ich in den ersten 10 Jahren bei der Piratenpartei überhaupt ganz ausgeblendet. Die sind mir nie über den Weg gelaufen. Ich habe gerade mal mitgekriegt auf meinem ersten Parteitag in Heidenheim, dass Jens Seitenbusch aufhört. Und da wurde dann Sebastian Nerz gewählt und so kannte ich halt wenigstens Jens Seitenbusch. Aber was da vorher war, Christoph Leng, der Name sagte mir gar nichts, oder Dirk Hilbrecht.
Ja, ich bin, wie gesagt, nach dieser Bundesvorsitzendenzeit auch nie, also auf Bundesebene nie wieder wirklich in Erscheinung getreten, glaube ich. Also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Was aber auch daran liegt, dass halt alles so sehr gewachsen ist. Wir hatten dann wenn ich einfach nochmal wieder drauf zurückgucke, ne,
Ja, bitte.
2008 Langenhagen, Bundesparteitag, 120 Leute. Der erste Bundesparteitag, wo es, glaube ich, also beziehungsweise ich weiß nicht, wie das vorher war, aber es gab dann da halt auch Internet in der Halle und da hatte sich dann Twitter als sozusagen parteiinterner Nachrichtenkanal etabliert, was am ersten Tag des Bundesparteitags dazu führte, dass die Twitter-internen Netzsicherheitsmechanismen irgendwie die IP-Adresse von diesem Hotel blockiert hatten, weil die glaubten, dass sich dahinter irgendwelche bösen Spammer verbergen, weil einfach so extrem viele Nachrichten von diesem Bundesparteitag gesendet wurden. Und so viele waren es wohl eigentlich gar nicht, aber nach damaligen Verhältnissen war es offensichtlich so viel, dass dann irgendwann wir bei Twitter blockiert waren. Also von der IP-Adresse her. Und nichtsdestotrotz gab es dann eben diese Vorstandswahlen. Ich glaube, es gab drei Kandidatinnen und Kandidaten für diesen ersten Vorsitzenden. Und naja, ich bin dann gewählt worden mit irgendwie 60 oder 66% oder sowas. Ja.
Kannst du dich noch an deinen Vorstand erinnern, wer da alles Mitglied war?
Wir waren zu fünft und Jens Seitenbusch war der zweite Vorsitzende, genau. Dann gab es einen Sebastian, der war unser Schatzmeister. Und es gab einen politischen Geschäftsführer. Name fällt mir gerade nicht ein
Steht
und
vielleicht im Wiki.
das ist möglich, sicherlich. Und dann gab es Bernhard, der war. Wir hatten ja Ämter verteilt, nicht wahr? Also unter den Beisitzern. Und eben den politischen Geschäftsführer und den, tja, ich weiß es nicht mehr.
Gab es
Jetzt.
schon einen Generalsekretär?
Generalsekretär, genau, Entschuldigung, das war's. Und das war eben auch Bernhard war der Generalsekretär. Bernhard war der politische Geschäftsführer und der Mensch, dessen Name mir gerade nicht einfällt, war der Generalsekretär. Und der hat sich dann erstmal, kaum dass wir als Vorstand etabliert waren, in dem Piratenforum so mit einem Mitglied aus Sachsen in die Haare gekriegt, dass wir die irgendwie beide erstmal für 24 Stunden ruhig schalten mussten. Weil das halt ein Angezicke vor dem Herrn war dort in diesem Forum.
Oh.
Was dann auch erstmal zu Protesten führte, ob man jetzt einfach so Leute sperren darf, so von wegen und freie Rede und so. Das war ja ein Thema, was die Piratenpartei, glaube ich, immer beschäftigt hat und damals halt auch schon.
Also, geordneter Dissens ist schon besser geworden, aber noch nicht perfekt. Also, da müssen wir noch dran arbeiten. Also,
Das
eine
glaube
unterschiedliche
ich.
Meinung zu haben und sich nicht deswegen böse zu sein, ist schwierig.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das war damals auch schon nicht einfach. Aber verglichen mit dem, was dann später passiert ist, waren das alles Kinkerlitzchen. Und hinterher, insbesondere konnte man hinterher auch noch miteinander reden. Also auch dieses Dresdner oder weiß ich gar nicht, ob Dresden, aber dieses Mitglied aus Sachsen, mit dem konnte man sich durchaus noch unterhalten. Also ich habe mich dann mit dem noch auf Parteitagen getroffen und man konnte sich in die Augen gucken. Ich glaube auch, dass also ein gewisses Niveau eigentlich dann nicht unterschritten wurde, so in den Diskussionen. Zumindest würde ich das jetzt so in Erinnerung haben und hoffe, dass das nicht allzu sehr eingetrübt ist im Laufe der vielen Jahre.
Gut, ja, warte, das war das, also ihr wurde 2008, das habe ich gerade
Genau,
gewählt und war dann
genau.
bis ungefähr Anfang 2009 im Vorstand.
Bis Mitte 2009.
Mitte 2009.
Also.
Und hast du noch Erinnerungen an Dinge, die da so passiert sind, irgendwelche Wahlkämpfe oder politische Themen, die da aktuell waren oder irgendwelche Anekdoten?
Also, was ich in Erinnerung habe und was ich als immer sehr, sehr angenehm empfunden habe, wir waren ja ein Vorstand von 5 Leuten und wir sind die ganze Zeit über als dieser Vorstand zusammengeblieben. Also es ist niemand vorzeitig zurückgetreten. Und wir hatten auch immer eine gute, konstruktive Atmosphäre in unseren Vorstandssitzungen. Die fanden damals, ich glaube, wöchentlich statt und sie fanden telefonisch statt. Und wir waren die meiste Zeit unter uns. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob wir das von vornherein so geregelt hatten, dass wir gesagt haben, wir wollen das halt als vorstandsinterne Gespräche haben. Mindestens hatten wir das häufig einfach faktisch, weil niemand anders da war. Und wir konnten dort gut offen kommunizieren. Es gab auch kein öffentliches Anfeinden. Es gab auch keine Sachen, die man dann so irgendwie als Scheißaktionen bezeichnen könnte von Einzelnen. Das war bis zum Schluss ein gutes Miteinander. Und das fand ich sehr gut. Das hat es auch... das hat es auch so gemacht, dass man das gut managen konnte, weil halt die, also die Dispute, die von außen an uns als Vorstände herangetragen wurden, halt damals auch schon ständig waren. Also es war eigentlich völlig egal. Wenn du mit dem linken Fuß zuerst aufgetreten bist, haben sich die Leute beschwert, die meinten, du müsstest mit dem rechten zuerst auftreten, und wenn du mit dem rechten Fuß zuerst aufgetreten bist, war es umgekehrt. Also du konntest es nie allen recht machen und die anderen haben sich immer beschwert. Du brauchst ein sehr dickes Fell.
Wir müssen festhalten, es gab noch kein Mumble, oder? Mumble wurde zu eurer Zeit noch nicht eingeführt, oder doch?
Das würde ich so sagen, ja. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass wir, ich glaube auch tatsächlich, das ist erst ein oder zwei Jahre nach uns passiert. Und ich glaube, die Technik gab es einfach noch gar nicht.
Das müsste man recherchieren, wann Mumble programmiert wurde. Denn viel auf Twitter kommuniziert in der Partei? Oder wie wurde in der Partei kommuniziert?
Tatsächlich, Twitter war eigentlich teilweise der parteiinterne Kommunikationskanal. Im Guten wie im Schlechten. Also, dort wurde vor allem Verlautbarungskanal, weißt du? Also ich meine, du kannst ja keine langen Sachen da schreiben, aber du kannst halt die Links draufsetzen. Hier habe ich mal wieder in meinem Blog irgendwas geschrieben. Das kam schon vor.
Und gab es dieses Forum noch, das es am Anfang genutzt wurde, oder wurde
das? Ja, das gab es auch noch. Doch. Das Forum war insbesondere auch, also wenn ich jetzt sage, Twitter war das Hauptkommunikationsmedium, warte mal, jetzt bringe ich was durcheinander, Entschuldigung. Das Forum gab es auch, das war aber total zurückgedrängt, genau, von den Mailinglisten. Also das eigentliche parteiinterne Kommunikationsmedium, auf dem auch irgendwie halt länger diskutiert wurde, das waren die Mailinglisten.
Und Etherpad gab es noch nicht, Pads oder so?
Wir hatten das Etherpad. Hatten wir das schon damals? Oder war das dann erst später, als wir hier in Niedersachsen diese ganzen Politikgeschichten gemacht haben, 2011, 2012? Das kann sein, dass ich da jetzt was durcheinander bringe. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir zu der Zeit, also 2008, 2009, noch kein Etherpad hatten.
Okay, also...
Vielleicht.
Auf mich wirkt das jetzt so, dass man zu der Zeit aus technischen Gründen noch nicht so viele Möglichkeiten hatte, sich mit Leuten in die Wolle zu kriegen, oder? Auf Twitter so ein bisschen, aber
och,
gut, Mumble gab es noch nicht und gut, Mailinglisten natürlich, man kann sich streiten auf Mailinglisten, aber...
Man kann sich ganz hervorragend auf Mailinglisten streiten. Also das kann ich dir sagen, das hat ganz hervorragend funktioniert und damals auch schon zu jeder Menge Stress und Frust von allen Beteiligten geführt und auch dazu, dass Leute halt gesagt haben, oh, ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Also das hatten wir hier auf Landesebene, dass sich da Menschen zurückgezogen haben. Und ich hatte auch ein, zwei Mal während meiner Amtszeit damit gehadert, ob ich mir das eigentlich alles wirklich so antun will. Also ich habe es dann am Ende durchgezogen und da war sicherlich auch dieser wirklich gute Zusammenhalt in unserem damaligen Vorstand ein ganz wichtiger Punkt dafür. Also falls meine ehemaligen Mitvorstände das hier hören sollten, das war damals eine schöne Zeit. Ich habe das positiv in Erinnerung.
Also ich habe vor, noch häufiger Podcasts über das Thema Geschichte der Piratenpartei zu machen. Mal gucken, wer noch alles drankommt. Also wenn ihr zuhört, richtet euch darauf ein, dass ich vielleicht mal anklinge.
Ja, also ich finde das auch also sehr schön, mal so diese Zeit zu rekapitulieren, weil sie ist ja jetzt wirklich schon sehr lange her. Und sowohl persönliche Lebenssituationen ändern sich ja, als auch Erfahrungen, die man gemacht hat, als auch so die gesellschaftliche und die politische Großwetterlage. Ich merke, dass man langsam so ein bisschen den Bezug dazu verliert, weil man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, wie das damals eigentlich war. Aber tatsächlich auch, wenn wir noch keinen Mumble hatten, gestritten haben wir uns trotzdem schon.
Aber man wurde nicht so von Grund auf durch den Kakao gezogen. Also ich habe Geschichten miterlebt, ziemlich mehr oder weniger hautnah, wo die Leute systematisch kaputt gemacht wurden.
Ja, die habe ich auch erlebt. Allerdings
Damals schon?
später und in anderen Zusammenhängen.
Ach so.
Und das war gar nicht, also das war gar nicht Mumble, das brauchtest du gar nicht, weil das war dann auf lokaler Ebene hier. Also das fände ich total spannend, wenn wir da auch noch zu kämen. Aber wenn wir so ein bisschen chronologisch weiter gucken wollten, du hattest ja so nach Wahlkämpfen und so gefragt. Also wenn ich jetzt so im Schweinsgalopp durch dieses eine Jahr Vorstand durchgehe, dann gab es Anfang 2009 ja die Aufstellungsversammlungen zur Bundestagswahl. Die war ja dann im Herbst 2009. Und es gab, muss ja schon 2008 die Aufstellungsversammlung zur Europawahl gegeben haben. Und irgendwie ein Wahlprogramm und das alles wollte irgendwie organisiert werden. Und es gab auch entsprechende Treffen und irgendwie hatten wir dann ein Wahlprogramm. Und dann kam eben diese Europawahl im Juni 2009. Und es hatte vorher in dieser Partei gerade einen erbitterten Streit darum gegeben, ob der Vorstand eigentlich überhaupt noch Vorstand ist, weil irgendwie in der Satzung das so formuliert ist, dass da sowas steht wie der Vorstand wird für ein Jahr gewählt. Und dann gab es Menschen, die daraus gemacht haben, naja, das heißt maximal exakt 12 Monate, maximal 365 Tage und dann ist er weg, der Vorstand. Völlig egal, was dann ist, aber dann darf der gar nicht mehr. Und das stimmt natürlich einerseits nicht. Also das war vor allem so nicht gemeint und zum anderen hatte sich es halt so ergeben, dass der Parteitag in Hannover war, glaube ich, im Mai 2008 und den Parteitag im 2009 hatten wir dann organisatorisch in den Juli gelegt, Anfang Juli. Und das war halt dann, ne, das waren halt 14 Monate und da gab es eine riesen Diskussionsgeschichte und am Ende ging das dann so durch. Ich weiß gar nicht, ob das Bundesschiedsgericht dann da irgendwie einbezogen war und das am Ende so klargestellt hat oder ob sich das einfach totgelaufen hatte. Jedenfalls, wenn das anders ausgegangen wäre, hätte es passieren können, dass als eben diese Europawahl war, es überhaupt keinen handelnden Bundesvorstand gegeben hätte, was sehr schade gewesen wäre, weil ich war ja nun Bundesvorstand und ich war sogar Bundesvorsitzender und insofern plötzlich im Auge eines Sturms, den ich so weder erwarten konnte, noch von dem ich in dem Moment wusste, wie ich damit umgehen sollte, weil sich halt plötzlich aus allen Ecken und Enden der Republik irgendwelche Journalisten bei mir gemeldet haben und jetzt wissen wollten, was es denn mit dieser Piratenpartei auf sich hat. Und ich habe das ja gemacht, weil ich mir dachte, ich will mal gucken, dass ich irgendetwas tun kann und aktiv sein kann. Und das konnte ich dann jetzt plötzlich. Aber damit muss man dann auch erstmal klarkommen. Und das Einzige, was also für mich tatsächlich an der Stelle ein wichtiger, auch mentaler Rettungsanker war, war genau dieses Ding, Dirk. Okay, es ist jetzt Anfang Juni und der nächste Bundesparteitag ist bereits festgelegt, nämlich für Anfang Juli. In Hamburg. Ich habe nicht vor, nochmal zu kandidieren. Das hatte ich vorher schon gesagt, weil eben ne, genau dieser Stress und so. Ich wollte nicht mehr. Insofern, okay, ich habe jetzt einen Monat, in dem das jetzt irgendwie so sein wird, weil ja die Bundestagswahl im Anmarsch war und da schon alle drauf geguckt haben. Und insofern war abzusehen, dass also so ein gewisses Grundinteresse an der Piratenpartei wohl erhalten bleiben würde. Und okay, ich werde das Spielchen jetzt einen Monat mitspielen und mal gucken, wie das alles so läuft. Und dann habe ich plötzlich, also hier lokale Zeitungstermine gehabt, halt mit den Zeitungen hier vor Ort, die dann wissen wollten, so nach dem Motto, hier und von dieser komischen Piratenpartei, der Bundesvorsitzende, der kommt aus Hannover und deswegen haben wir uns mit dem getroffen und den mal gefragt. Bis hin zu, dass ich dann plötzlich einen Journalisten vom Spiegel eines Nachmittags bei mir im Büro sitzen hatte, der dann halt mit mir so ein Halbseiter im Spiegel gemacht hat, inklusive eines Fotoshootings tags drauf, wo dann halt so ein Fotograf erschien.
Ging
Und
das ging Mitte 2009 los,
das
oder wie?
war genau, das hat genau Mitte 2009 mit dieser Europawahl und diesen 0,9% hat das angefangen. Vorher hat sich, jetzt könnte man sagen, keine Sau dafür interessiert. Und dann war plötzlich ein Schalter umgelegt. Das fand ich auch total faszinierend. Das ging von jetzt auf gleich von 0 auf 100. Und ich weiß bis heute nicht, wie die teilweise an meine Handynummer gekommen sind.
Okay, das ist sehr interessant.
Oder die
Und
haben bei mir im Büro angerufen. Also wenn man bei mir guckte, konnte man halt, also ne, wenn man mich im Internet gesucht hat, fand man halt meine Firma und dann haben die bei uns im Empfang angerufen. Und dann habe ich plötzlich völlig verwirrte Mitarbeiter an einem Apparat gehabt, die mich fragten, ob sie mir den Journalisten von der Taz oder von der Frankfurter Rundschau durchstellen könnten. Was ich dann gesagt habe, sollen sie mal machen. Aber solche Anrufe haben wir normalerweise nicht in einer EDV-Firma.
okay, dann auf jeden Fall, dann ging das los. Nach dir wurde Jens Seitenbusch wieder gewählt zum Bundespräsidenten.
Richtig, richtig.
Gut, dann mit
Ich.
Jens habe ich schon gesprochen. Wir können auch,
Ja.
wenn wir jetzt nicht ganz durchkommen, ich meine, wir müssen ja keinen 4-Stunden-Klopper machen. Wir können auch gerne eine Fortsetzung irgendwann machen.
Also das
Und,
können wir gerne machen.
aber lassen, wir haben noch ein
Ja.
bisschen Zeit bis zur Stunde.
Ja,
Lass uns mal
ja.
ruhig weitermachen.
Na klar.
Gut, also. Dann
Also.
ging das.
Das
Ja,
waren
bitte.
vier total, also sehr, sehr intensive Wochen, in denen ich, also wie gesagt, es gab diese Interviews, dann bin ich irgendwie auch mal einen Tag nach Berlin gefahren. Das war die Zeit, wo diese Geschäftsstelle in Berlin, die erste Geschäftsstelle eröffnet wurde. Ich war ja Bundesvorsitzender, also habe ich die eingeweiht. Und da hatte sich dann das ZF an meine Fersen geheftet und hatte so quasi einen Tag. Der Bundesvorsitzende der Piratenpartei ist das erste Mal im politischen Berlin und führt Gespräche. Da wurde dann irgendwie so ein Drei-Minüter draus, den sie am Sonntag nach der Hauptnachrichtensendung versendet haben, in diesem Politmagazin, was sie da damals hatten. Und da sah man mich dann an irgendwelchen Restauranttüren rütteln, weil die noch zu waren, weil ich da zu früh da war. Also das haben die dann auch eiskalt da so reingeschnitten. Ich habe irgendwelche Interviews geführt mit Radiointerviews, wo es dann um halt Fragen zu, ich glaube, Urheberrecht, genau. 2009 war ja das Urheberrecht der große Aufreger. Und dann habe ich da irgendwie ein Interview zum Thema Urheberrecht und Piratenpartei gehabt und musste das halt irgendwie über die Bühne schaukeln. Und genau, und Phoenix hatte mich dann auch nochmal nach Berlin geholt für deren Talksendung unterm Brandenburger Tor oder wie das hieß. Und da habe ich dann mit einer alten CDU-Grande diskutieren dürfen, so politische Diskussionen gehabt über eine Stunde und war hinterher äußerst unzufrieden mit mir selbst. Also das ist auch bis heute der Artikel dazu, einen ganz kurzen Artikel hatte ich in meinem Blog geschrieben und übrigens war ich jetzt hier bei dieser Sendung und das ist bis heute der Artikel, zu dem mit Abstand die meisten Kommentare in meinem Blog gelandet sind, weil damals gab es ja auch zum Beispiel Facebook oder so, gab es schlicht noch nicht. Also elektronische Kommunikation spielte sich da häufig eben in solchen Blogs ab, die die Menschen hatten. Und das war irgendwie genauso dieser Punkt. So die eine Hälfte hat gesagt, oh, das war ja super. Und die andere Hälfte hat gesagt, boah, das war ja jetzt nicht so toll. Und ich persönlich habe mich damals auch eher in dieser letzteren Hälfte gesehen. Das kam zu früh, weißt du? Wir hatten das ja, du hattest das ja eben auch gesagt. Wie ist das, wenn man da so ganz ohne solche Hintergrunderfahrung plötzlich in sowas reingestoßen wird? Und die meiste Zeit, glaube ich, lief das ganz gut, aber an solchen Stellen hätte ich dann auch, würde ich dann, also habe ich damals schon im Nachgang gesagt und würde ich heute erst recht sagen, da fehlte Vorbereitung. Da ist also bei weitem nicht das mögliche Potenzial, konnte, habe ich da ausgeschöpft. Das war nicht so richtig toll. Aber na gut, passiert.
Na gut, auf jeden Fall, dann hattest du 4 intensive Wochen und bist dann deinen Vorstandsposten los gewesen und
ja.
hast dann nur noch lokal, also in deinem Landesverband was gemacht?
Ja, genau. Also ich war dann hier wieder in Hannover, da war ich auch sehr zufrieden mit. War auch beruflich einfach auch stark eingespannt, ne? Also ich bin da nicht irgendwie in ein Loch gefallen oder sowas. Und das war so die Zeit, also das war insbesondere, war das organisatorisch auch eine total spannende Zeit. Alldieweil, wir hatten, bevor das mit dieser Europawahl war, hatten wir 1000 Mitglieder. Also wir waren gerade so an dieser Tausendergrenze Anfang Juni 2009. Und dann war diese Europawahl, diese 0,9%. Und in diesem einen Monat zwischen der Europawahl und dem Bundesparteitag hat sich die Größe der Partei verdreifacht. Wir hatten, als wir in Hamburg den Bundesparteitag gemacht haben, 3000 Mitglieder. Also innerhalb eines Monats sind da 2000 Leute dazugekommen. Und Wahnsinn. Das ist also auch auf allen Ebenen kaum zu schaffen, das irgendwie vernünftig rein zu integrieren. Und das war eben so dieser Phase, wo dann plötzlich auch Leute reinkamen, die nicht zu diesen alten Kerngruppen quasi gehörten. Und das führte dann eben zu diesen sehr, sehr starken Wachstumsschmerzen, die die Partei eben in dem Zeitraum 2009 bis 2011 etwa hatte. Oder 2009 bis 2010, kann man so sagen. Dieser Bundesparteitag in Bingen, Jens hatte das auch erwähnt, diese großen Gefechte um Liquid Feedback war das, glaube ich, damals. Also diese innerparteiliche Meinungsfindung. Und das waren dann so die großen Kämpfe, die dann im weiteren Verlauf von 2009 ausgefochten wurden. Aber da war ich zum Glück schon außen vor und habe mir das halt aus der Ferne angeguckt und stand dann auch teilweise schon so ein bisschen zweifelnd dabei und dachte mir, Mensch, was passiert denn hier gerade? Und eigentlich gibt es so viele wichtige Dinge zu tun und jetzt müssen wir uns hier auch mit so einem, also auch auf so einem teilweise niedrigen Niveau, was die Diskussion betrifft, mit sowas beschäftigen. Und eine Sache war aber auch ganz wichtig, also die war organisatorisch total wichtig für diese Bundestagswahl im Jahr 2009, weil für so Wahlen müssen ja Fristen eingehalten werden, was das Aufstellen von Kandidaten und das Sammeln von Unterschriften und so betrifft. Und eigentlich waren wir schon ziemlich spät in diesem Prozess. Aber wir hatten in vielen Ländern einfach noch gar keine Landeslisten für die Bundestagswahl aufgestellt, einfach weil es keine Landesverbände und alles gab. Und es konnten sich dann zu diesem relativ späten Zeitpunkt im Prozess aber noch in den Bundesländern die Landeslisten für diese Bundestagswahl im September 2009 bilden, eben weil es noch gar keine Landesverbände gegeben hat. Das heißt, es haben sich dann immer ganz schnell noch diese Landesverbände konstituiert und die dann eben sofort die Aufstellungsversammlungen für die Bundestagswahl gemacht. Und durch diese plötzliche Popularität, die wir hatten, war das Sammeln der Unterschriften, was ja eigentlich ein Riesending ist, ne, wo die kleinen Parteien total mit Probleme haben, diese ganzen dusseligen Unterschriften zusammenzukriegen. Das war überhaupt kein Problem. Du hast diese Formulare ins Internet gestellt, dass die Leute sich die runterladen konnten. Und dann haben die ausgefüllt und per Post einfach an die Partei geschickt. Und wir konnten uns vor Unterschriftsbögen kaum retten. Das war faszinierend, das halt zu sehen, was das für eine unglaubliche Dynamik entwickelt hat in diesem Moment. Also das war auch so eine klassische, das war so ein klassischer Moment, in dem so etwas dann einfach mal ging. Das kannst du auch, glaube ich, kaum im Vorfeld irgendwie steuern oder vorhersagen, dass diese 0,9% Europawahl da einen derartigen Hype ausgelöst haben, der dann plötzlich solche organisatorischen Sachen möglich machte und dann auch dazu führte, dass das alles so loslief. Das war schon so ein Moment, der dann eben einfach da war, den man dann einfach mitnehmen musste.
Gut, dann gab es die Bundestagswahl, 2009 war es, oder?
Genau.
Also, und habt ihr dann in allen Landesverbänden Landeslisten aufgestellt für die Bundestagswahl?
Wir hatten tatsächlich in allen, außer in Sachsen. Jens hatte das ja auch schon erwähnt, die Sachsen waren ja immer so ein bisschen speziell. Die waren halt sehr früh am Start mit ihrem Landesverband. Und ich glaube, sie hatten dann so entschieden, nee, die Bundestagswahl finden sie eigentlich doof. Sie wollen sich auf die Landesebene konzentrieren. Auf Bundesebene gibt es eh keine Chance. Wir machen das nicht. Wir machen keine Landesliste. Ist ein bisschen doof, wenn du so als Bundesverband sagst, wir wollen aber eigentlich gern, die anderen machen auch alle, und die dann einfach nur sagen, nee, wir aber nicht. Und insofern war das, also war halt irgendwie doof, aber du konntest aufgrund der inneren Strukturen der Partei da auch nicht wirklich was gegen machen. Das führte dann dazu, dass wir eben in Sachsen keine Landesliste hatten und in Sachsen auch nicht eingetreten sind, aber in sämtlichen anderen Bundesländern, ja.
Und wie viel Prozent habt ihr bei der Bundestagswahl bekommen?
2,1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und
Wahnsinn, oder?
Das war, ja natürlich, auf der einen Seite war das für, ne, aus dem Stand schon ziemlich geil. Auf der anderen Seite waberte aber natürlich durch die Partei schon so diese Erwartung, boah, 5%, wir kommen in den Bundestag, das wird alles, also jetzt zeigen wir es denen aber mal so richtig. Und wir hatten dann auch irgendwelche total abgefahrenen Sachen, also dann war irgendwie Ursula von der Leyen, die war ja damals die Justizministerin und die Verantwortliche für diesen ganzen Urheberrechtsquark, die war dann hier auf einer Wahlkampfveranstaltung, die wollte hier irgendwie über den Marktplatz spazieren, und dann haben wir uns da plötzlich dazu gesellt und haben halt unsere Zensursola-Schilder hochgehalten. Das fand sie dann auch nur so mäßig spannend. Und ich weiß nur, wie die SPD-Menschen, die zur selben Zeit am Rande dieses Marktes mit ihrem Stand standen, die wurden so ein bisschen blass, als die uns da haben kommen sehen mit unseren Piratengeschichten, und waren sehr froh, dass wir es nicht auf sie abgesehen hatten in dem Moment. Und also da war schon auch so ein Gefühl in dieser Partei, ja, wir kriegen das jetzt hin. Und ich hatte ja mich... Also wir hatten ja in Niedersachsen eben Anfang 2009 die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl gemacht und hatten halt eine Liste aufgestellt, und ich hatte dann auch kandidiert. Ich war erst so ein bisschen zurückhaltend, ob ich das jetzt wirklich machen will, und die anderen meinten, nee, komm Dirk, du musst einfach. Ich meine, hier eine Bundesvorsitzende und so. Dann habe ich gesagt, okay, ich mach's, und dann habe ich prompt die meisten Stimmen gekriegt und war auf Platz 1 dieser Landesliste. Und ich weiß, dass ich die Woche vor der Bundestagswahl ziemlich schlecht geschlafen habe, weil ich mir so dachte, okay, jetzt mal angenommen, das klappt wirklich mit diesen 5%. Also richtig wollte auch niemand sagen, dass es keinesfalls klappen wird. Aber mal angenommen, das klappt wirklich, dann hieße das, dass ich die nächsten 4 Jahre im Bundestag sitzen würde. Und das hieße, dass sich etliche Dinge radikal auch für mich persönlich, in meinem persönlichen, ne, in meiner persönlichen, in dem, was ich so tue und lasse, ändern würden. Beispielsweise auch die Strukturen in meiner eigenen EDV-Firma, wo ich eine wichtige Rolle gespielt habe. Wie soll das eigentlich gehen? Also ich habe sehr unruhig geschlafen, und so ganz persönlich war ich durchaus auch erleichtert, dass das dann sich anders entwickelt hat. Einerseits erleichtert, andererseits aber auch gerade so im Nachgang so ein bisschen traurig, weil es wäre sicherlich auch schon sehr, sehr cool gewesen. Zumal in den Strukturen, die die Piratenpartei 2009 halt noch war.
Junge, Junge. Wir sind jetzt bei einer Stunde.
Oh je.
Wir können, also ist war eine spannende Zeit. Wir haben ja noch die restlichen Jahre, da sind wir, glaube ich, in anderen Interviews auch nicht so ganz genau darauf eingegangen. Wir können gerne eine Fortsetzung machen. Mal gucken, wie dieser Podcast ankommt. Ja. Ich will das jetzt auch nicht abwürgen. Wir können gerne noch ein paar Minuten quatschen.
Also, pass auf, dann kann ich ja einfach mal so die jetzt wirklich in 3 Sätzen, was ist danach passiert? Wir haben dann hier einen Kreisverband in Hannover gegründet. Da war ich dabei, da war ich auch mit im Vorstand. Dann haben wir hier die Kommunalwahlen 2011 in Niedersachsen vorbereitet, halt so mit Unterschriften sammeln und das volle Programm und haben es dann ja auch geschafft, hier in Hannover 2011 in den Rat und in die Regionsversammlung hier einzuziehen. Hannover hat keinen Kreis, keinen Landkreis, sondern es gibt hier die Region Hannover. Das heißt, die Region ist quasi der Kreistag, der die Regionsversammlung hatten halt in beiden Gremien jeweils zwei Menschen sitzen. Einer davon war ich. Ich habe hier im Rat der Stadt gesessen. Und dann kam das Jahr 2012. Da waren ja im, auf Bund, da gab es ja halt dann verschiedene Bundeslandtagswahlen, wo die Piraten halt auch in die Landtage eingezogen sind. Und Niedersachsen wäre halt 2013 der nächste gewesen. Und da entstand dann hier in Niedersachsen so eine sehr ungute Mischung aus Menschen, die jetzt Dinge wollten und nicht wollten und die meinten, dass andere Menschen, unter anderem auch ich, bestimmte Dinge tun sollten oder nicht tun sollten. Und das führte dann hier intern zu ganz massiven Friktionen. Also und dann hat halt das mit der Landtagswahl in Niedersachsen ja nun klassisch nicht geklappt und dann wurde auch die Arbeit hier in der Fraktion in Hannover immer schwieriger und die ist dann 2014 auseinandergebrochen und der Nachrücker wollte aber nicht in die Fraktion, sodass es dann keine Piratenfraktion mehr gab, sondern nur noch mich als Einzelvertreter hier im Rat und ich habe das dann bis 2016 auch durchgezogen und habe dann aber auch dort keine weitere Amtszeit irgendwie angestrebt und merkte dann auch, wie halt dieses ganze Konstrukt Piratenpartei sich sehr, sehr stark verändert hat und mich irgendwann auch nicht mehr richtig angesprochen hat, weil ich mich mit meinen politischen und gesellschaftlichen Überzeugungen da nicht mehr so richtig gut vertreten gesehen habe. Naja, und dann endete das halt 2017, hab ich dann den Schlussstrich gezogen und bin dann eben auch einfach ausgetreten.
Na gut, wir bleiben weiter alle Menschen. Kein Problem.
Ja, also,
Also, was ich noch thematisieren wollte, ist, könnte es sein, dass die Piratenpartei einfach zu schnell gewachsen ist, um dauerhaft Erfolg zu haben, dass einfach es nicht verkraftet werden konnte, dass so schnell so viele Leute auf einen Haufen
nein,
gekommen sind?
nein,
Gab es da
das würde
Probleme?
ich nicht. Ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund war. Die Piratenpartei ist sehr schnell gewachsen, das ist richtig. Aber also es ist so dieses klassische Paradox des Liberalismus. Also das Menschenbild von ganz vielen Menschen der Piratenpartei ist ein extrem liberales. Also jeder soll tun und lassen, was er denkt. Ist jetzt sehr überspitzt, wenn jetzt auch wieder viele sagen, wie kann er das so sagen? Aber ein Stück weit, glaube ich, ist das so einer der Kernpunkte. Und dadurch, dass dann jeder jedem das Recht zugesteht, alles tun und lassen zu dürfen oder eben auch nichts, entsteht eine unglaubliche Kakophonie und es fehlt so der richtige Zug nach vorne. Wenn der mal da war, beispielsweise nach dieser Europawahlgeschichte da, wenn dann einfach man gesagt hat, so, wir machen jetzt erstens, zweitens, drittens, viertens, es geht nach vorne, dann hat das auch geklappt. Das ging dann auch für eine Weile. Aber sich mal so richtig zu versammeln und gemeinschaftlich nach vorne zu gehen oder beispielsweise auch Strukturen zu akzeptieren oder in Strukturen zu arbeiten, die so ein nach vorne gehen, dann auch umsetzen. Das war immer ein riesengroßes Problem und das hat dann immer zu interner Friktion, zu internen Zwistigkeiten geführt, wo es dafür eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit gegeben hätte und wo das einfach auch unglaublich kontraproduktiv war, sowohl nach innen, ne, es wurden Menschen eben kaputt gemacht im schlimmsten Falle, aber eben auch nach außen, weil die Leute guckten sich das an und haben sich gesagt, was will ich denn mit dieser Chaotentruppe? Bleibt mir weg mit denen, die wissen ja selber nicht, was sie wollen.
Ja,
Das
also
war das eigentliche Problem.
die Erfahrung hat man ja schon gemacht, auch in anderen Parteien. Wenn man sich öffentlich streitet, kommt das beim Wähler schlecht an und man wird nicht mehr gewählt.
Richtig, richtig. Und also das ist auch, es ist auch wirklich so. Wenn ich mich nach außen so präsentiere, dass ich irgendwie nicht wirklich ja, wählbar erscheine, dann wählen die Leute mich auch nicht. Und das liegt genau daran. Das sind nicht mal primär die Inhalte, sage ich jetzt mal, wobei die Inhalte natürlich total wichtig sind bei politischer Arbeit. Aber in der Außendarstellung kommt es eben vor allem darauf an, dass man das gut nach außen darstellt. Und ich glaube, das ist auch gar nicht grundsätzlich schlecht. Und ich glaube, das geht auch gar nicht grundsätzlich anders, weil die Leute, sie müssen sich ja an irgendwas orientieren. Niemand beschäftigt sich in die Tiefe mit Spezialitäten des Urheberrechts in der Online-Welt. Das ist den Leuten relativ egal, solange sie nicht merken, dass es ihnen an die eigene Geldbörse geht, weil irgendwelche Abmahnanwälte loslaufen. Das war ja damals 2009 so ein ganz akutes Problem. Und dann wird die Piratenpartei plötzlich spannend, weil, hey, die kümmern sich ja irgendwie genau um dieses Problem und die sagen ja da irgendwie genau was dazu. Und wenn das, was die sagen, dann in sich konsistent ist und wenn die Leute sagen, ja, das klingt doch gut und der Mensch, der mir das erzählt, der macht auch einen guten Eindruck, dann wählen die einen auch. Dann ist man plötzlich im Fokus. Und das hat halt zeitweise geklappt, ne? Wir sind ja in vier Landesparlamente eingezogen und zeitweise hat es nicht geklappt. Wir sind aus den vier Landesparlamenten auch wieder rausgeflogen.
Ja, mal gucken, wo wir noch hinkommen. Also ich schlage vor, wir bleiben in Kontakt und vielleicht können wir noch mal die eine oder andere Fortsetzung machen.
Sehr gerne. Meld dich einfach.
Okay. Vielen Dank, dass das geklappt hat, dass du uns ein bisschen aus den Anfängen erzählt hast. Ich fand das sehr spannend. Und
Ja,
dann
ich
werde
auch.
ich bis demnächst mal irgendwann.
Ja, alles klar, Holger, vielen Dank. Und ich bin sehr gespannt auf die Veröffentlichung.
Eins hatte ich noch, und zwar, wenn du noch irgendwas loswerden willst an die Piraten oder so, an jeden, der das hört, dann wäre das jetzt noch die Gelegenheit.
Ja, also ich habe die Zeit mehrheitlich in positiver Erinnerung. Es war sehr spannend, es war sehr lehrreich. Ich habe sehr viele Menschen, also sehr viele ganz tolle Menschen kennengelernt und mit einigen davon bin ich auch bis heute noch in Kontakt. Aber es war auch eine sehr anstrengende Zeit und ich weiß nicht, ob sich an den inneren Strukturen der Piratenpartei, seitdem ich da nicht mehr so aktiv bin, großartig was geändert hat. Aber ich habe nach wie vor Zweifel daran, ob mit den internen Strukturen, die ich damals kennengelernt habe, ein wirklich durchschlagender politischer Erfolg möglich ist. Das war auch für mich der Grund, weswegen ich dann irgendwann entschieden habe, auszutreten. Und diesen Schritt, auch das sei dann so ehrlich gesagt, bereue ich nicht.
Na gut.
Ist jetzt als Schlusswort nur so mittelgut geeignet, gebe ich
Ja, ein
zu.
Schlichwort.
Aber
Wer
andersrum, ich meine,
weiß, du kannst.
Menschen wie du tun ja gleichzeitig auch etwas, um eben diese inneren Strukturen voranzubringen. Ich finde das zum Beispiel auch total spannend. Es gibt ja dieser 42 e.V.,
Ja.
der ja als, also sowas gab es zu meiner Zeit natürlich nicht, ne? Und das sind natürlich dann auch wieder Strukturen und Prozesse, über die halt so politische Konzepte auch einfach nach vorne gebracht werden können. Und auch auf eine andere Weise nach vorne gebracht werden, als ich das damals erlebt habe. Die Themen der Piratenpartei, glaube ich, sind immer noch total wichtig. Und insofern als politische Kraft hat sie zumindest eine wichtige Rolle gespielt. Und wer weiß, wie sich die Zukunft entwickelt.
Nun, sagen wir mal so, wir sind ja nicht aus der Welt und ich kenne Piraten, die sind auch wieder Mitglied geworden. Die sind ausgetreten und sind auch
Na,
wieder zurückgekommen.
na. Schauen wir mal, was mit mir langfristig passiert. So ganz akut sehe ich das aber, glaube ich, eigentlich nicht.
Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall schönen Abend noch. Bis dann.
Dankeschön, Holger, dir auch. Dankeschön.
Ciao, ciao.
Tschüss.